bin nicht auf der Suche nach Tänzern. Und ich suche auch keine Sänger, ja? Das, was ich suche, sind Stars.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholt und Anna Wollner.
Ja gut, das ist nun wirklich überhaupt gar kein Problem. Stars können wir. Ladies and Gentlemen, the incredible Anna Wollner.
Ja, und mir gegenüber der Mann, der deutlich jünger ist als Brad Pitt.
Danke, danke.
Und es trotzdem irgendwie hinkriegt, älter auszusehen. Tom Westerholt.
Ich wusste, die Nummer hat einen Haken. Ja, was ist das für eine Welt, frage ich dich, in der jemand wie Brad Pitt 60 ist? Meine bitte, das geht nicht. Was kommt als nächstes? Wird Jennifer Lawrence jetzt 50 oder wird Timothy Chalamet demnächst 40? Ich finde, Brad Pitt gehört für immer einfach so um die 35 zu sein, zu haben, alt zu sein halt. Denn was würde das über uns sagen, wenn der wirklich vorgestern 60 geworden wäre?
Darüber möchte ich an dieser Stelle gar nicht nachdenken, aber du hast zu Brad Pitts 35. Geburtstag auf jeden Fall was Kleines vorbereitet.
Ja.
Ein Kuchen mit vielen DVDs drauf, das gab es nämlich noch, als Brad Pitt 35 war. Da gucken wir uns später nochmal genauer an, was da für Zutaten drin sind und sonst so.
Und sonst so habe ich mir Girl, You Know It's True angeguckt.
Ich auch.
Genau wie du, wollte ich gerade sagen. Aber wir waren nicht gemeinsam gucken.
Nein.
Wie konnte das eigentlich passieren?
Ich war schon vor Monaten, möchte ich fast sagen, zu einem der ersten Abendscreenings in Begleitung meiner Mutter, auch 60, ähnlich wie Brad Pitt, die rauskam und meinte...
Kennen die sich?
Brad Pitt und mein Vater, ja. Und Brad Pitt haben am gleichen Tag Geburtstag, um noch mehr aus
so.
Die Familie. Steven Spielberg hat auch an dem Tag Geburtstag.
Ach, alle am 18.
Alle
Dezember?
Alle am 18. Dezember. Meine Oma, Gott hab sie selig, auch.
Ach verdammt, mein Ex-Schwiegervater hat am 18. Dezember Geburtstag. Jetzt wird's unangenehm.
Ist dein Ex-Schwiegervater vielleicht Brad? Nein, das wäre jetzt.
So, das wäre.
Das ist, das ist, das, nein, das ist
nein,
nicht
dann
möglich.
Würde
die Kinder sind zu jung.
So. Das würde.
Wir schweifen
bisschen,
ab.
Nein.
Ich habe ohne dich Girl, You Know It's True geguckt. Ich weiß als auch nicht. Die Schleife habe ich. Da weiß ich
da
nicht mehr, wie wir da hinkommen.
Also mehrere Ausfahrten jetzt verpasst. Wir fahren einfach rückwärts zurück auf die Autobahn, so wie die das quasi auf der A2 auch ständig machen. Eine wirklich wahnsinnige Geschichte, dieser Film, eines, muss man so sagen, zusammengelogenen Musikwelterfolgs von Ende der 80er Jahre, die Geschichte des Hit-Duos Milli Vanilli. Ich hänge völlig in der Luft, wie vielen von euch, die uns zuhören, Milli Vanilli noch was sagt. Ich vermute, es sind mehr unter euch,
die es nicht kennen.
Ich hätte es andersrum gedacht.
Echt?
Ja.
Also ich fand es lustig, weil meine Mutter, ne, also mein... Entschuldige, Mama, ich oute dich jetzt, Ende 60, wird nächstes Jahr 70. Die hat irgendwie am Rande Ende der 80er das davon, also sie war natürlich auch mit Windeln weg. Also nee, mit Windeln wechseln war sie auch nicht beschäftigt Ende der 80er Jahre, das ist so übertrieben. Aber meine
das
Mutter
würde ein ganz komisches Licht auf dich werfen.
Meine Mutter wusste jetzt auch nicht mehr unbedingt, was da passiert ist, meinte aber dann, und das fand ich sehr lustig, beim Rausgehen, das war jetzt auch nicht unbedingt eine Wissenslücke, die sie hätte schließen müssen.
Also meine Mama war wirklich ein großer Popmusik-Fan und hat auch die Popmusik der damaligen Zeit komplett mitgenommen. Also ich musste zu Hause durchaus auch Modern Talking aushalten.
Oh Gott, das erklärt
und
einiges.
Das erklärt vieles. Und demzufolge lief bei uns zu Hause auch wirklich viel Milli Vanilli Ende der 80er Jahre. Ich habe die Musik mitbekommen und natürlich dann auch 1990 den großen Skandal, von dem dieser Film handelt, über den werden wir gleich reden. Was anderes können wir gar nicht besprechen heute und das ist, finde ich, fast genauso eine große Sensation innerhalb der Filmkritikerwelt, wie Milli Vanilli eine Sensation in der Musikwelt war. Es startet nämlich diese Woche eigentlich Aquaman 2, also glauben wir.
Ja, wir glauben, wir hörten davon, wir lasen davon. Was
so?
Wir allerdings nicht lasen, war eine Einladung zu einer Pressevorführung. Entweder ist sie bei uns beiden in Spam gelandet oder im Nirvana oder es hat zu Aquaman 2 wirklich einfach keine Pressevorführung gegeben.
Das ist, was ich glaube.
Das ist wahrscheinlicher. Ich habe jetzt eben mal nach Kritiken online gesucht und auch nichts gefunden.
Ich habe dir vor ein paar Tagen noch einen Post von Jason Momoa geschickt, der ganz kryptisch irgendwo gesagt hat, dass er glaubt, seine Chancen auf einen dritten Aquaman-Film seien eher geht so. Was ist denn da los? Also ja, unsere Vermutung ist ganz einfach.
Die sind
einfach
baden gegangen mit dem Film.
Höchstwahrscheinlich, wir vermuten so ein bisschen, dass Aquaman 2 in etwa die filmische Qualität von Black Adam hat, diesem Superheldenversuch von Dwayne Johnson, der ja krachend gescheitert ist. Dazu gab es damals eine Pressevorführung, wir sind alle rausgekommen und waren entsetzt.
Hätten uns gewünscht, es hätte keine gegeben.
Absolut, den Film, also I would love to unsee this movie, den hätte ich gerne nie gesehen. Aquaman 2, keine Pressevorführung, der Film startet diese Woche. Wir können euch nichts drüber erzählen, weil wir ihn ganz einfach nicht gesehen haben. Und zwar nicht, weil wir faul gewesen wären, sondern weil er uns nicht gezeigt worden ist. Also uns stellvertretend, ganz offensichtlich für die gesamte Branche. Ich kenne auch niemanden, der irgendwas gesagt hätte von, nächste Woche die Pressevorführung von Aquaman 2, da bin ich aber schon gespannt. Also ein Film, der unter ferner Liefen startet diese Woche. Vielleicht geht ihr rein und schreibt uns, wie ihr ihn fandet, ob er so schlecht ist, wie wir vermuten. Da hat gerade einer unserer Computer im Hintergrund versucht, mit uns Kontakt aufzunehmen.
Vielleicht war es Jason Momoa, der anruft und sagt, Tom,
genau, bitte.
Was machst du hier?
Was macht ihr hier? Ja, oder das war gerade das Mail-Signal, das jetzt die Einladung zur Presse.
Warte, ich guck mal.
Genau, guck mal nach, ob da jetzt.
Ich bin ja multitaskingfähig, ich bin eine Frau.
Guck du nach,
Anna? Nee, ich kann auch weiterreden, weil ich habe ja auch noch andere Dinge gesehen. Also wir haben Aquaman nicht gesehen. Siehst du, ich habe einen verpassten Anruf. Kinderladen hat angerufen, super. Ich habe Perfect Days gesehen, der neue Film von Wim Wenders, und ich bin in die Mediathek abgetaucht und habe Davos 1917 und das Fest der Liebe geguckt.
So, und zum Schluss der heutigen Ausgabe werden wir natürlich auch noch auf den Geburtstag von Brad Pitt zu sprechen kommen und haben uns überlegt, dass wir ihn gemeinsam feiern mit Geschenken für euch. Wie genau das ablaufen wird, das werden wir euch im Laufe dieser Folge dann zu späterer Stunde nochmal erklären, aber
ich würde sagen, wir fangen an mit Milli Vanilli und Girl, You Know It's True, weil ich schon seit Stunden einen Ohrwurm habe. Dem Film der Woche und der Wahrheit übers Lügen.
Frankie, schön, dass ich dich erreiche. Hier ist Markus.
Wer?
Markus Klein. Du, ich wollte gratulieren. Wie ich höre, sind wir seit heute die Nummer 1 in den USA. Moment, Baby, don't forget my number. Wir sind on top of the world, Frankie. Das ist der Hammer. Das müssen wir feiern.
Wir? Wieso wir? Ja? Markus, hör mal. Meine Putzfrau hat mehr Anteil an dem Erfolg als du, mein Lieber. Ja, die scheiß Hühner von meinem Nachbarn haben mir dazu beigetragen.
Frankie, du.
Ja, damit schmückt sich Markus Klein, Chef von Hansa Records, hier gespielt von Michael Mertens, doch wirklich gerne. Endlich ist einer deutschen Musikproduktion mal wieder ein Nummer-1-Hit in den USA gelungen. Das gab's wirklich nicht oft in der Geschichte. 1989 mit Milli Vanilli überhaupt erst zum dritten Mal, ich habe das nachgeguckt, irgendwann ganz weit zurück, 50er, 60er gab's das schon mal. Seitdem dann überhaupt nicht mehr. Allerdings gar nicht amused, wie gerade gehört, über die große Freude vom Label ist der Produzent Frank Farian. Habt ihr sofort rausgehört, gespielt von Matthias Schweighöfer, dem zu diesem Zeitpunkt nämlich bereits alles um die Ohren zu fliegen droht.
Denn Frank Farians Milli Vanilli Goldjungs Rob und Fab, also der deutsche Robert Pilatus und der Franzose Fabrice Morvan, die sind eine fette Mogelpackung. Die zwei Schwarzen sehen irre gut aus, können irre gut tanzen, aber taugen als Sänger leider nicht mal für Tante Hedwigs 70. Geburtstag.
So, und das wiederum bringt uns jetzt zurück zum Anfang der Geschichte und Frank Farians Plan. Schon seit seiner ersten großen Erfolgsband Boney M. hatte er nämlich verstanden, dass das Auge nicht nur mithört, sondern seit den 70ern und Disco-Music und knappen Klamotten eher so ein bisschen die Hauptrolle beim Musikhören übernommen hatte. Und jetzt war Ende der 80er und mit MTV ja noch ein weiteres visuelles Schwergewicht in der Musik zum Hören dazugekommen.
Und deshalb?
Ich bin nicht auf der Suche nach Tänzern und ich suche auch keine Sänger. Ja? Das, was ich suche, sind Stars.
Denkt sich der Farian, diese zwei jungen schwarzen Tänzer aus der Münchner Nobel-Disco P1, die kommen mir gerade recht. Boney M. habe ich schließlich auch schon nur mit Playback im Fernsehen auftreten lassen. Da hat's keiner gemerkt, dass ich im Studio ganz andere Leute habe singen lassen. She's crazy like a fool. Also denkt sich der Farian, mache ich das doch bei Milli Vanilli einfach wieder.
Was er damals nicht auf dem Schirm hatte, war, dass ihm sein größter Wunsch auch zum größten Verhängnis wurde. Milli Vanilli wurden tatsächlich die Nummer 1 der Charts in den USA, nicht nur in Deutschland. Rob und Fab gingen daraufhin nach L.A., wurden dort von einem anderen Management vertreten und natürlich überheblich.
Euer Auftritt bei Club MTV war der Hammer. Sogar Michael Jackson ist jetzt ein Fan.
Wow, das ist ja... Wir würden ihn gerne mal treffen. Vielleicht singen wir ja ein Duett oder ein... Terzett, ja!
Ja, wir wollen nichts überstürzen, aber Benny sagt, er steht in Verhandlungen wegen einer großen Tour.
Das klingt cool, Todd.
Was
ja.
für eine Tour?
Na ja, mit Live-Konzerten und so.
Und wir singen live in diesen Live-Konzerten.
Ja klar, ich meine, ich denke schon, ich meine, keine Ahnung.
Von Anfang an wollten Rob und Fab natürlich nicht nur die Playback-Hansel sein und auf der Bühne sexy rumhopsen, sondern sie wollten selbst singen. Die Sänger, die Frank Farian aber im Studio hatte, waren damals halt so deutlich viel besser im Singen als die zwei Disco-Tänzer, dass es jetzt alles nur noch eine Frage der Zeit war, bis allen, also den beiden Jungs, dem deutschen und amerikanischen Management, und letzten Endes dann auch Komponist und Produzent Frank Farian alles um die eben schon angesprochenen Ohren fliegen würde. Das ist so ein Film, bei dem ich, habe ich dir glaube ich auch gesagt, erst kurz Angst hatte. Ich habe den Trailer gesehen und da ist viel Matthias Schweighöfer als Frank Farian drin und ich hatte so ein bisschen so eine Angst, das wird jetzt so eine deutsche Sat.1-Film-Musikklamotte. Das war aber unbegründet, als ich dann drin war. Vielleicht ist der Trailer ein bisschen ungünstig zusammengeschnitten. Das könnte euch jetzt drüber hinweghelfen, falls ihr ein ähnliches Gefühl hattet, den Trailer schon gesehen habt und denkt, ach wirklich, muss man nicht gesehen haben. Der Film liefert sehr viel mehr als nur diese Figur Frank Farian und die auch nicht, wie es der Trailer vermuten lässt, die ganze Zeit immer nur ausflippt und ausrastet, sondern der auch schon ein ganz gutes Bild zeichnet von der Musikszene, wie sie damals eben gewesen ist.
Sehr analog.
Sehr analog zum einen, ja, und zum anderen wirklich, was mir auch gar nicht so bewusst war, weil ich damals ja auch Teil des Ganzen war und diese Draufsicht überhaupt nicht hatte, woher auch. Die Musik war zu der Zeit sehr visuell geworden. Das hatte natürlich dann auch mit MTV zu tun, was es seit Anfang der 80er gab. Musikvideos waren das große Ding. Und die Optik hatte ein viel größeres Schwergewicht eingenommen. So, das hatte Farian schon bei Boney M. gemacht. Da waren auch immer andere Sängerinnen, Sänger im Studio als die, die er auf die Bühne geschickt hat. Und er dachte halt, das Ding würde hier nochmal funktionieren. Das ist das eine, was dieser Film wirklich toll zeigt. Also die Visualität von Musik der damaligen Zeit. Und was mich umgehauen hat, als ich in diesem Film saß, Rob und Fab, also Tijan Jie und Elan Ben Ali, mega gecastet. Also wo haben die diese beiden Typen her, die wirklich, finde ich, 1:1 aussehen, wie diese beiden Musiker, also Tänzer damals. Ich habe wirklich oft gedacht, die wären es wirklich, zumal der ganze Film ja auch so einen dokumentarischen Ansatz hat.
Ja, also das finde ich auch. Also ich hatte auch bei Matthias Schweighöfer so ein bisschen das Problem, also der größte Name des Films ist auch das größte Manko, weil ich die ganze Zeit Matthias Schweighöfer in der Rolle von Frank Farian gesehen habe, weil Schweighöfer ja auch seit Wochen schon die Werbetrommel für den Film rührt, bei Wetten, dass auf dem Sofa saß als hier Bastian Schweinhöfer, ja, etc.
Ja, genau.
War ja auch
als Verwirrung eines alten blonden Mannes und er war jetzt in mehreren Folgen auch Stiehl mir die Show, das heißt das in einem großen Fernsehformat zu sehen. Und aber auch da war er sehr Matthias Schweighöferig.
Das habe ich nicht gesehen. Deswegen, also das, ich habe ja kein lineares Fernsehen, ich armes Kind. Aber das war so, ich fand die Hauptdarsteller fand ich auch, wo ich so dachte, das muss doch eine KI sein. Also ja. Das ist doch, die sehen so aus, absolut, wie sie aussahen. Und ich fand aber, was ich gut fand, war wirklich diesen multiperspektivischen Ansatz. Ne? Wir haben natürlich die beiden, die auf dem Sofa sitzen und ihre eigene Geschichte erzählen, genau, sich auch direkt mit dem Bruch in die vierte Wand an uns richten. Mhm. Was ein bisschen makaber ist, wenn man weiß, dass einer der beiden überhaupt nicht mehr lebt. Und sie sind aber trotzdem nicht die Heiligen. Also du siehst halt trotzdem, wie sie Drogen nehmen, den Frauenverschleiß bei einem, dieser falsche Umgang mit dem Ruhm.
Nicht nur die armen Opfer, denen genau, das alles sind, passiert sind ist, Opfer, sondern sie haben es komplett mitgespielt.
Sie haben es mitgespielt bis zu einem bestimmten Punkt. Und Farian ist auch nicht nur der Böse. Also der ist ja auch, also mit dem hat man ja auch ein bisschen Mitleid, weil er da auf seinem bayerischen Dorf sitzt, Kartoffelsuppe isst. Und ihm das Ganze ein bisschen aus den Händen leitet. Und was ich wirklich, also dieses von mir schon angesprochene Analoge, weil wenn man sich mal überlegt,
ja, armer Millionär,
die sind damit monatelang durchgekommen, obwohl im Sommer 89, war das glaube ich in Bristol, bei einem Konzert schon die Bandmaschine hängen geblieben ist. Und es ist aber nicht viral gegangen, weil halt außer den Konzertbesuchern damals niemand davon wusste.
Es hatte niemand ein
Handy.
Und
es war so ein offenes Geheimnis.
Kein Mensch hatte ein Handy, der es filmen können.
In der Branche und auch bei den Grammys haben alle so lange mitgemacht. Also die hätten eigentlich live auftreten müssen und dann war doch die Konserve.
Genau, ein Stein gemeißeltes Gesetz eigentlich, wenn du bei den Grammys auftrittst, musst du live singen. Ich glaube, Halbplayback ist noch okay, aber der Gesang muss live sein. Und auch da haben sie eine Ausnahme bekommen.
Und auch da so ein bisschen die Frage an uns, also als Musik- und Filmkonsumenten, wie haben sich da unsere Ansprüche verändert? Also wie viel ist heute auf großen Konzerten wirklich also Madonna, wann hat Madonna das letzte Mal live gesungen, ne, gefühlt?
Ja, ja.
Damals war das ein Skandal, heute ist das total normal.
Mhm.
Und ich fand da aber auch schon, also auch so spannend, dieser Blick. Also einmal ist es eine Komödie, dann ist es aber auch ein Drama natürlich mit diesen ernsten Tönen, aber es ist auch irgendwie eine Satire auf die Musikindustrie, weil wie Frank Farian dargestellt wird, der Manager, den wir am Anfang gehört haben, der in Hamburg da sitzt und die goldenen Schallplatten einsammelt und auch diese Amerikaner, die nur auf Geld verdienen aus sind und wie wirklich die beiden als Humankapital wahrgenommen werden und so lange geschröpft werden und am Ende werden die fallen gelassen und denen ist es egal, also der Musikindustrie ist es egal, weil sie im Idealfall schon die nächsten in Anführungsstrichen Opfer da stehen haben, die es mit sich machen lassen.
Das war die goldene Zeit der Musikindustrie damals definitiv. Das transportiert der Film toll. Und was Simon Verhoeven, der hier nicht nur Regie geführt, sondern auch das Drehbuch geschrieben hat und von dem ich nach Filmen wie, ich hätte beinahe gesagt, Hilfe, die Hartmanns kommen, so hieß er nicht.
Aber ja, da dachte ich auch, Hilfe,
oder,
die Hartmanns kommen.
Genau, ja, ja. Oder Nightlife war ich jetzt auch nicht so der allergrößte Fan von. Männerherzen, der erste, glaube ich, den fand ich irgendwie noch so ganz nett. Ansonsten bin ich nie großer Simon Verhoeven-Fan geworden, aber so im zweiten drauf gucken, wie er es hier auch schafft, mit einer Geschichte von Ende der 80er, 1990 dann, wo das auffliegt, einen Spiegel vorzuhalten, der bis heute funktioniert, in einer Zeit, wo ja sowas wie Lip Sync auf TikTok wieder ein totales Ding ist oder grundsätzlich vieles so an Selbstdarstellung über Social Media von TikTok über Instagram bis X oder sonst wohin. Ja, genau das ist, was die damals gemacht haben, nämlich anderen Leuten was vorzuspielen, was man eigentlich gar nicht ist. Und das aber erst so über einen zweiten Geschmack zu raffen bei diesem Film, hat mir wahnsinnig gut gefallen. Also insofern bin ich mit wenig Erwartungen rein in den Film und bin jetzt im Nachhinein wirklich ganz begeistert und regelrecht beglückt davon, über eine Geschichte, die ich damals ganz anders erlebt habe, und ich gebe gerne zu, dass ich auch einer war, der sich lustig gemacht hat drüber damals und gesagt hat, ich habe völlig andere Musik gehört als das damals. Ich war mehr in Richtung Punk und in Richtung Bad Religion unterwegs und habe mich über diese Kasperköppe in ihren Spandexhosen lustig gemacht, als das aufkam, dass sie quasi alle beschissen hatten. Aber durch den Film heute haben sich da bei mir wirklich einige Wissenslücken geschlossen, um die ich jetzt sehr dankbar bin.
Diese Wissenslücken könnt ihr auch schließen. Girl, You Know It's True ist ab Donnerstag im Kino. Allerdings übernehmen wir keine Garantie für die Ohrwürmer, die ihr danach habt.
Auf gar keinen Fall. Lass uns dann doch gleich noch im Kino bleiben. Einen Saal weiterrutschen. Da hast du was gesehen, was ich noch nicht gesehen habe, passte mir was voraus. Und da geht es auch musikalisch ein klein bisschen anders zu als bei Girl, You Know It's True. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Wim Wenders hat nämlich einen neuen Film draußen, der heißt, ja, genauso oder zumindest so ähnlich wie der Song von Lou Reed, Just a Perfect Day, nur hier mit einem S hinten dran, also Perfect Days, lief in Cannes im Wettbewerb, hat da sogar den Darstellerpreis bekommen und soll für Japan ins Oscar-Rennen gehen. Liebe Frau Wollner, als ich das letzte Mal nachgeguckt habe, da hat Wim Wenders eigentlich noch in Berlin-Mitte gewohnt.
Ja, das stimmt, aber er hat den Film in seiner zweiten Heimat, also seiner Wahlheimat Tokio gedreht.
Ja, natürlich. Wer kennt sie nicht? Die berühmten Wim Wenders-Filme, Der Himmel über Tokio, Tokio Shooting, Paris, Texas, Tokio und natürlich auch Buena Vista Tokio Club.
Ja, du hast in weiter Ferne so Tokio und das Salz von Tokio vergessen, aber ja, dahin ist er eingeladen worden und eigentlich sollte er sich nur ein Prestigeobjekt der japanischen Metropole angucken, nämlich 17 öffentliche Toiletten. Entworfen.
Ein Prestigeobjekt.
Ja, sie sind entworfen worden von Star-Architekten des Landes und die haben nichts mit dem traurig, tristen, stillen Örtchen von Sunnyfair und Co. hierzulande
also
gemeinsam.
Also sind wir jetzt bei Kacken mit Stil.
Kacken mit Stil, okay. In Designperlen, mal aus Holz, mal mit futuristischen Licht- und Glasinstallationen. Alle tatsächlich sehr, sehr sauber, weil sie von Männern wie Hirayama, der Hauptfigur des Films, mit liebevoller Hingabe gereinigt werden. Und wenn das ist eigentlich eingeladen worden, um sich das anzugucken und einen Dokumentarfilm über diese Orte zu drehen, okay. Hat aber nach der ersten Besichtigung gesagt, nee, mach ich nicht, weil diese Toilettentempel, wie er sie selber beschrieben haben, hat eher in einem fiktionalen Kontext besser aufgehoben sind.
Okay.
Also er wollte um diese Orte wirklich eine Geschichte entspinnen und ist rausgekommen, eine Geschichte über das schlichte Leben eines Mannes, der voll und ganz mit sich im Reinen ist.
So, das macht mich jetzt neugieriger auf Toiletten, als ich eigentlich wollte.
Das tut mir leid.
Was ist dieser Hirayama für ein Typ?
Also das ist kein Mann der großen Worte. Der spricht kaum bis selten und der geht jeden Tag zum Beispiel im selben Park Mittagessen, abends in ein öffentliches Badehaus zum Duschen, danach in ein kleines Restaurant, um Ramensuppe zu essen und tagsüber putzt er eben diese 17 Toiletten. Und der Hauptdarsteller ist Koji Yakusho, der ist in Japan ein gefeierter Star und der schafft es wirklich mit wenigen Gesten ein unglaublich ausdrucksstarkes Spiel zu präsentieren, ob oder gerade wegen dieses Schweigens. Denn erst als Hirayamas Nichte auftaucht, wird der gezwungen zu kommunizieren, also gezwungen, sich mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen. Aber selbst da bleibt Wenders ziemlich vage.
Fließt er am Ende ins Meer?
Ja, ins Meer.
Wollen wir hin?
Nächstes Mal.
Wann nächstes Mal?
Nächstes Mal ist nächstes Mal.
Das nächste Mal ist wann?
Nächstes Mal ist nächstes Mal.
Unterlegt hat er das, also Wenders, den Film, dank der Liebe seines Protagonisten zur Musik, der hat nämlich noch alte Kassetten, also da sind wir dann auch in den 70ern und nicht in den, obwohl auch noch in den 80ern, zur Musik, also mit ganz besonderen Soundtrack. Und es ist ein Soundtrack, der dir wahrscheinlich sehr, sehr gut gefallen würde. Bad Religion ist nicht dabei, aber Velvet Underground, Patti Smith, The Kings, immer wieder Lou Reed. Die Bilder sind von Kameramann Franz Lustig und die sind eine Hommage an den japanischen Meisterregisseur Yasuhiro Yuzu. Es ist ein großartiger Film, wirklich ganz ruhig, ganz zärtlich, poetisch. Es passiert fast nichts, außer das Reinigen von Toiletten und der Alltag dieses Mannes. Es lässt mich aber, wenn man die letzten Spielfilme von Wenders sich betrachtet, ne? Das Salz von Tokio etc., zum Glück vergessen, dass er diese Filme gemacht hat, denn der hier überragt vieles, was er in den letzten Jahren gemacht hat. Also um diese Einladung, sich in Tokio 17 Toiletten anzugucken, bin ich an dieser Stelle sehr, sehr dankbar.
Ja, das klingt ganz so. Mir hatte es diesen Film im Vorfeld ein klein bisschen verhagelt. Das hast du jetzt gerade, also den Karren hast du aus dem Toilettendreck gezogen gerade. Weil ich nämlich im Zusammenhang mit dem Film Tim Meltzer in einer Talkshow gesehen habe, der plötzlich anfing, über seinen persönlichen Genuss japanischer Popo-Duschen auf öffentlichen Toiletten zu philosophieren. Seitdem habe ich Schwierigkeiten gehabt, sowohl mit dem Film als auch mit Toiletten und auch mit Essen.
Musst aufhören, weniger Fernsehen zu gucken.
Ich muss aufhören.
Du musst nicht aufhören, weniger Fernsehen. Du musst aufhören, Fernsehen zu gucken. Du solltest weniger Fernsehen gucken. Ausgewählter.
Ja,
vielleicht mal einen Blick in die ARD-Mediathek werfen.
So, jetzt wirst du lachen. Das Ganze war tatsächlich eine unserer unzähligen ARD-Talkshows. Ich weiß nicht, ob ich da versehentlich ins Riverboat reingeraten war oder dieses 3 nach 9 heißt es, glaube ich, beim NDR. Es war eine dieser Talkshows und ich blieb hängen, weil Tim Meltzer da saß und genussvoll über Toiletten sprach. Und Wim Wenders saß tatsächlich auch mit im Rund. Und jetzt erklärt sich mir auch, warum der da gesessen hat. Sie werden wahrscheinlich gerade über den Film
möglicherweise
geredet haben. Und jetzt, Obacht, musste natürlich auch gleich Tim Meltzer seinen Senf dazugeben. Ja, gut. Also Perfect Days vom alten Wenders Wim ist ab morgen Donnerstag im Kino. Könnt da reingehen. Frau Wollner hält einen frisch geputzten Daumen nach oben. Schwenken wir von da weiter raus aus dem Kino auf das heimische Sofa, wenn wir gerade schon eben bei ARD Talkshows gewesen sind und bleiben in der ARD Mediathek. Die haben mal wieder ja so eine für öffentlich-rechtliche Verhältnisse High-End-Serie im Angebot. Dieses Mal mit freundlicher Unterstützung der Schweiz. Es ist eine ARD-SRF-Koproduktion und zwar die teuerste, die sich das neutrale Nachbarland da im Süden jemals geleistet hat. 19 Millionen Euro hat Davos 1917 gekostet. Grundsätzlich ist bei High-End-Serie eines öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders ja immer ein bisschen Vorsicht geboten. In Klammern Babylon Berlin. Andererseits stellt sich auch die Frage, was kriegst du denn heute überhaupt noch für 17 Millionen in der Schweiz? Vielleicht so ein Set aus Pappkulisse?
Ja, man brauchte hier nur ein Set. Das ist nicht aus Pappkulisse, sondern relativ hart und massiv, nämlich besteht aus den Bergen. Wir sind titelgebenderweise. Und war schon da. Man musste hier nichts aufbauen. Man hat, glaube ich, den Schnee ein bisschen künstlich
hinzugepulvert,
weil man hatte wohl Wetterkapriolen bei den Dreharbeiten, aber das ist eine andere Geschichte.
Komisch, wir befinden uns
natürlich bei Davos 1917 in Davos, dieses kleine beschauliche Städtchen im Schweizer Kanton Graubünden, Heimat für das jährliche Weltwirtschaftsforum, Spielort von Thomas Manns Zauberberg, Kurort und jetzt eben auch Handlungsort und Namensträger dieser Historienserie. Und du musst kein Fuchs sein, um zu merken, dass sie natürlich 1917 spielt. Ne? Die Welt liegt in den Endzügen des Ersten Weltkrieges. Historiker sprechen heute tatsächlich von einem Epochenjahr, einem Jahr mit einer Zäsur, dem gefühlten Übergang vom 19. ins 20. Jahrhundert, halt 17 Jahre später, als es eigentlich kalendarisch festgehalten ist. Und in Davos, da tummeln sich die Reichen und Mächtigen, um sich in der neutralen Schweiz bei bester Luft und bester Schokolade von den Kriegsstrapazen zu erholen. Und diese Geschichte, die uns hier erzählt wird, ist inspiriert von wahren Begebenheiten, aber natürlich fiktiv. Es ist die Geschichte einer Frau mitten in dieser sehr patriarchalen Welt. Es geht um die Rotkreuz-Krankenschwester Johanna, die hochschwanger von der Front zurückkommt und von ihrem Vater, dem Leiter des Sanatoriums Kronwald, mit dem angesehenen Politiker Tanner verheiratet werden soll. Vorher nimmt ihr allerdings noch das frisch entbundene Kind weg. Und um das zurückzugewinnen, also dieses entführte Kind, lässt Johanna sich auf ein ziemlich gefährliches Spiel ein. Die deutsche Sanatoriumspatientin Gräfin Ilse von Hausner weiß nämlich mehr über den Verbleib des Neugeborenen. Sie ist nicht nur Patientin des Hauses und hustet sich die Seele aus dem Leib. Sie ist auch Top-Spionin des deutschen Geheimdienstes und zieht Johanna mitten hinein in ein gefährliches Spiel um Informationen, Spionage, Erpressung und Spitzeldienste.
Du behandelst mit dem Professor die Frau des britischen Generals, Helen Taylor.
Der General trifft sich heute Abend zum wöchentlichen Curling-Spiel. Und du siehst, wie jeden Abend, nach seiner Frau.
Betäube sie mit diesem Schlafmittel und geh zum Büro des Generals.
Öffne es mit einem Schlüssel deines Vaters.
Das mache ich nicht. Er weiß alles. Er weiß auch von ihrem Kind.
Maul halten. Keine Polizei. Wir beobachten dich. Ein falsches Wort und die Gräfin ist tot.
Und dann erfährst du nie, wo dein Kind ist.
Eieieiei, das klingt ein bisschen nach, weiß ich nicht, Rote Rosen im Schnee, also Soap im Ersten Weltkrieg mit einer Prise James Bond.
Ja, wenn Jane Bond, denn die beiden zentralen Hauptfiguren sind weiblich, Johanna und die Gräfin Ilse von Hausner. Es gibt zwar auch den charmanten Arzt Dr. Mangold, gespielt von David Cross, den zwielichtigen Agenten Franz, den haben wir eben schon gehört, gespielt von Stipe Ercek oder den britischen General Taylor, aber es geht wirklich um diese beiden Frauen, es geht um Spionage, um große Politik im Hinterzimmer. Es geht aber eben auch, deshalb die Frauen, um den Ausbruch aus patriarchalen Verhältnissen, den Ausbruch aus familiären Verhältnissen und auch um die weibliche Abenteuerlust. Es ist wirklich eine Emanzipationsgeschichte im sonst sehr männlich geprägten Spionage-Genre.
In deiner Demokratie haben die Frauen übrigens genauso wenig zu sagen wie in meiner Monarchie. Nur bestimmen da nicht irgendwelche Bauern über ihr Schicksal, sondern gebildete Leute.
Ich habe eigene Kleider.
Nicht die richtigen.
Tanner wird nicht mögen, dass ich so offenherzig herumlaufe.
Was dein Verlobter sagt und denkt, sind zweierlei. Attraktivität bedeutet Macht. Und Macht bedeutet Kontrolle. Und die übernehmen wir heute Nacht.
Ist halt auch ein Ansatz.
Jetzt ist es ja nicht so, dass wir in jüngster Vergangenheit nicht schon zwei sehr prominente und auch sehr preisgekrönte und mit Publikumsmassen überhäufte Filme über das Jahr 1917 gehabt hätten. Waren die 19 Millionen jetzt gut in eine Serie über das Jahr investiert?
Also du hast eben schon einen Vergleich gehüstelt, den würde ich hier jetzt nochmal aussprechen. Es ist so ein bisschen das Babylon Berlin der Schweiz, ne? Also und natürlich noch der Zauberberg, auch wenn der Zauberberg genau da endet, wo es anfängt. Es gibt eindrucksvolle Bilder. Wir haben diesen starken Cast um Dominique Devenport, Jeanette Hein, David Cross und Stipe Ercek. Manchmal habe ich ein bisschen das Gefühl, das ist auch, die sind gerade aus dem Western entsprungen, weil sehr viel im Schnee geschossen wird. Es ist diese von der Geschichte, die über mehrere Erzählstränge erzählt wird.
Ich habe so die ganze Zeit so ein bisschen optisch, ich habe so ein bisschen Charité vor Augen.
Ja, Charité.
So ähnlich?
Ja, es sind halt schon diese großen, also was halt wirklich diese Bergkulisse, ne? Das hatten wir jetzt aber auch, das haben wir bei der Pass, das haben wir bei Totenfrau, das haben wir bei Schnee. Also es ja. ist gerade wirklich so dieser Schnee oder die Alpen als Serienpanorama ist, glaube ich, nochmal eine Themenstunde, eine Stunde Film wert.
Wahrscheinlich.
Ja. Das ist hier schon, die sind sehr, sehr viel draußen und verfolgen sich sehr viel. Und auch James Bond hat sich ja, ist inspiriert von der Landschaft, ne? Also wir haben jetzt nicht so eine rasante Verfolgungsjagd im Schnee auf Skiern, aber es ist schon, es steckt, also ich fand, es sah schon gut aus und ich hab's tatsächlich, hab's zu Ende geguckt, obwohl ich es nicht gemusst hätte, weil die Serie, es ziehen ja alle gerade Parallelen zu vor genau 100 Jahren, da sind wir jetzt 6 Jahre drüber, aber es fällt ja trotzdem irgendwie noch so ein bisschen in die Zeit und was die Serie auch zeigt, und da ist dann auch eine Parallele zu Im Westen nichts Neues, ne, also Kriege werden nicht auf dem Schlachtfeld gewonnen, da sind nur, also auf dem Schlachtfeld, da sterben die Menschen, wie Johannas Geliebter, die wirklichen Entscheidungen, die werden in den Hinterzimmern oder bei Im Westen nichts Neues
in Zügen
getroffen.
Ja.
Und das finde ich halt echt einfach, also auch dieses Spionageding ist natürlich ein Stück drüber. Und ja, es ist eine ARD-Serie. Aber im Rahmen einer, oder es ist eine ARD-SRF-Serie, aber im Rahmen dieser Möglichkeiten fand ich es gut.
Ja, dieses Hinterzimmer-Ding ist wirklich ein wahnsinnig widerliches. Davos 1917 gibt es in der ARD-Mediathek, wesentlich günstiger, aber auch in der ARD-Mediathek.
Wir hatten noch keinen Glühwein.
Ich weiß auch nicht genau. Auch in der ARD-Mediathek ist passend zu Weihnachten ein Fest der Liebe. Eine Impro-Serie mit Charlie Hübner und David Striesow, das gab es schon mal. Da war der Anlass eine Beerdigung und diese Impro-Serie eine, die mich wahnsinnig gut unterhalten hatte. Jetzt ist Weihnachten. Weihnachten ist selbstverständlich das Fest der Liebe. Frage, gilt das aber auch hier?
Also die Liebe ist da, aber auch genauso schnell, wie sie kommt, geht sie wieder. Weihnachten ist vor allem auch die Zeit, in der die Familie zu Besuch kommt oder man selber die Familie besucht, ob man will oder nicht. Und hier ist ein bisschen das Beispiel, wie es idealerweise nicht abläuft. Ne? Wir haben die mecklenburgische Familie Meurer um Charlie Hübner, David Striesow und Luise von Fink. Und die fahren ins Schwabenländle zu Marius Schwester. Die hat
schon gut an.
In einen reichen Sanitärclan eingeheiratet und da prallen nicht nur soziale Welten aufeinander, ne? Mecklenburg, Schwabenländle, sondern auch kulinarische Mecklenburger Würstchen auf edle Weihnachtsgans und das wird schon direkt bei der Begrüßung klar.
Stell sie einfach dahin.
Ja, wenn man die jetzt so auf eine Schale tut, sind echte Mecklenburger Würste. Besser geht's nicht.
Und habt ihr noch was im Auto oder ist das alles?
Nee, das ist.
Das ist alles.
Bei uns ist ja Weihnachten arme Leute fest, arme Leute essen.
Ja, das ist halt hier.
Aber ist das.
Das ist original aus Mecklenburg.
Artgerecht an Tierhaltung?
Ja. In Mecklenburg gibt es ja nur artgerechte Tiere.
Ja?
In der schwäbischen Küche dagegen liegen keine Maultaschen, sondern hausgemachte Macarons und eben eine riesige Weihnachtsgans.
Das ist, vermute ich mal, nicht so ganz der einzige Konflikt, der auf uns zukommt.
Leider nein, denn der Mecklenburger Part der Familie, die haben ein mittelständiges Sanitärunternehmen und mittelständig heißt in dem Fall, der Chef Mario packt im Blaumann selbst noch an, also er ist dieses Unternehmen und die schwäbische angeheiratete Familie wiederum, die hat ein millionenschweres Sanitärunternehmen, die stehen kurz vor einem großen Deal mit China. Bis das Bindeglied dieser beiden Familien, nämlich die angeheiratete Sabine, die Schwester von Mario, ihrem Mann gesteht, dass die Muffe, die sie nach China verkaufen wollen, gar nicht ihre Idee war, sondern geklaut.
Also es ist Marios Muffe.
Und ich habe die
Ich habe die mitgenommen aus Lausanne und...
Ich muss dir das jetzt einfach erzählen. Also ich, dass du darauf passt, dass da nichts passiert.
Wie meinst du, das ist Marius' Muffe? Also die Sträuble M6000 ist Marius...
Das ist eigentlich Marius' Muffe.
Alex?
Innerfamiliäre Betriebsspionage um eine Muffe. Wenn das rauskommt, ist nicht nur Weihnachten gelaufen, sondern auch das schwäbische Unternehmen. Die müssten nämlich dicht machen.
Die Besonderheit an der ganzen Nummer ist, das Ganze ist wieder improvisiert. Also wie müssen wir es uns vorstellen? So ein bisschen same, same, but different wie damals bei Das Begräbnis. Weil also der Regisseur ist ja auch wieder derselbe.
Ja, ich werfe hier schon Deko um, es tut mir leid. Der Regisseur ist derselbe, hat auch, glaube ich, für Das Begräbnis einen Grimme-Preis bekommen, wenn ich mich nicht irre. Ich habe schändlicherweise Das Begräbnis nie gesehen. Deswegen kann ich dir jetzt gar nicht sagen, ob same, same, but different. Ich kann dir aber sagen, wie sie es gemacht haben. Die hatten 3 Drehtage ohne Drehbuch. Die haben dieses Haus komplett eingerichtet, damit sich alle frei bewegen können und alle Eventualitäten abgedeckt sind. Mhm. Einzelne Eckpunkte, die waren festgelegt von besagtem Regisseur, der Jan-Georg Schütte heißt, vor allem die Entführung. Es wird in der 3. Folge nämlich noch jemand entführt. Das ist nicht nur dramaturgisch wichtig, sondern auch vor allem vom Aufbau der Sets, denn der Requisiten und Orte, die man braucht, müssen ja auf eine Entführung vorbereitet sein. Alles andere ist am Set gemeinsam mit den Schauspielenden entstanden, also die Dialoge, die Situationen, und die wussten vorher nie, auf wen sie in der nächsten Szene treffen werden. Und David Striso, der den Bruder von Mario spielt, Thorsten, der hat es vom Aufregungsgrad und vom Chaos beschrieben wie ein bisschen Kindergeburtstag, weil es eben auch bei den Dreharbeiten logistisch eine riesige Herausforderung war, wie er im Interview erzählt.
Es wurde größtenteils parallel gedreht. Die Kameras sind dann aufgeteilt und sitzen in einem großen Raum, eben sehr, sehr viele Kameras auf beiden Seiten, um eine große Tischsituation hinzukriegen. Und wenn wir einzelne Personen waren, sind dann natürlich 2 bis 3 Kameras auf dich gerichtet. Wenn unten was spielt, wenn oben was spielt, das findet parallel statt. Es ist einfach verrückt, man ist sozusagen diesen Kameras so ausgesetzt. Also das ist schon verrückt, das ist schon anders als ein normaler Dreh, das muss man schon ganz klar sagen.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Insofern ist es vermutlich ein bisschen same, same, but different. Das ist aber überhaupt nicht schlimm, weil das beim ersten Mal wirklich hervorragend funktioniert hatte. Und warum dann das System nicht nochmal anwenden auf eine neue Geschichte? Ich bin ja grundsätzlich großer Fan von Impro-Serien, zumindest von einigen, Beispiel Jerks oder auch Die Discounter oder zuletzt Tod den Lebenden von Tom Lass. Funktioniert das hier wieder ähnlich gut?
Es funktioniert, weil es eben auch dieses Weihnachtliche noch drumherum hat. Ne? Und
super.
Wir ja alle wissen,
wie
schlimm es werden kann in den nächsten Tagen oder auch nicht. Ne? Und diese Familie an sich ist Impro hin oder her schon so wunderbar dysfunktional aufgebaut. Ne? Wir haben Oliver Wnuck als überforderten Millionenerbe mit seinem Schwäbisch, Charlie Hübner mit dieser norddeutschen Gelassenheit. Wir haben dann noch Generationenkonflikte, ne? Die Jugend, die sich über die Eltern aufregt. Auch ohne Entführungsfall würde das funktionieren. Und diesen Kontrollverlust von den Schauspielenden durch die Improvisation, denen teilweise wirklich die Angst in ihren Gesichtern zu sehen, nicht zu wissen, was als nächstes kommt, das ist absolut großartig, das ist kurzweilig und zeigt, schlimmer kann es zu Hause auch nicht werden.
Das Fest der Liebe ist in der ARD-Mediathek, also genau wie Davos, dort zu finden und läuft auch passend zu den Weihnachtsvorbereitungen am Samstag ab 17.15 Uhr im Ersten. Also falls ihr noch irgendeine visuelle Begleitung braucht zum Baumschmücken oder was ihr Samstagnachmittag so macht. Und jetzt, Ladies and Gentlemen, nehmen Sie gefälligst Haltung an den Empfangsgeräten. Es gilt, einen Grand Seigneur zu ehren, denn ich finde, seit Montag ist er das. Er ist einer, der beides kann. Er kann die Jungs happy machen.
Die erste Regel des Fight Club lautet, ihr verliert kein Wort über den Fight Club. Die zweite Regel des Fight Club lautet, ihr verliert kein Wort über den Fight Club.
Lieutenant Aldo Ray, das sind die Bastards. Schon mal von uns gehört? Wir wollten nur mal sagen, dass wir deine Arbeit toll finden. Wenn es ums Nazis töten geht, finde ich, zeigst du großes Talent.
Mann, leck mich! Was ist das für ein Riese? Wie groß bist du? Hey, Kinders, guck dir mal diesen riesen Kerl hier an. Siehst aus wie ein Boxer.
Lehn dich gefälligst zurück, du mieser Freak, und halt deine Scheißfresse!
Du bist kein Messias, du bist der Witz der Woche.
Oder höchstens eine stinkende Socke.
Mehr nicht.
Als auch die Mädels.
Das ist also Tristan.
Miss Finn Cannon, es freut mich sehr.
An jenem Morgen war ich noch kein Vampir. Und ich sah zum letzten Mal die Sonne aufgehen. Dann sagte ich dem Sonnenlicht lebwohl. und machte mich daran, das zu werden, was ich geworden bin.
Wer bist du eigentlich?
Wer bin ich?
Du bist der Tod?
Ich bin's. Benjamin.
Benjamin? Aber natürlich bist du's. Benjamin!
Ja, wer von euch alle Filme jetzt fehlerfrei erkannt hat und benennen kann, gewinnt unseren Hauptpreis. Eine gemeinsame Nacht mit Brad Pitt im Chateau Marmont in L.A. Ihr müsstet ihn halt dann nur persönlich kontaktieren und fragen, ob er damit einverstanden ist. Und ob er zahlt, weil das leider auch so ein bisschen unser Budget hier sprengt.
Ja, so sind wir zu euch unheimlich spendabel, wenn es um das Geld und die Zeit anderer Leute geht. Warum ultimative Lobhudelei?
Weil Brad, William Bradley Pitt, geboren am 18. Dezember 1963, nichts Geringeres als das verdient hat und ja, selbst mit 60 jetzt noch immer unter der ungerechtfertigten Fuchtel seines ihm vorauseilenden Rufs als ewiger Schönling und Hollywood-Bo zu leiden hat, viel zu oft meiner Ansicht nach bis heute, obwohl es ein bisschen besser geworden ist, aber trotzdem viel zu oft unter Wert verkauft. Das sieht man schon, wenn man auf seine Liste an Filmpreis-Nominierungen und Filmpreis-Gewinne guckt. 26 Mal ist der Mann für irgendwelche Filmpreise nominiert gewesen und hat gerade mal 8 Mal gewonnen. Ich finde, das ist eine ziemliche Farce.
Wenn auch zum Beispiel 2014 ganz wichtige und ganz große dabei waren.
Thank you all. Thank you for this incredible honor you bestowed on our film tonight. I know I speak for everyone standing behind me that it has been an absolute privilege to work on Solomon's Story. And we all get to stand up here tonight because of one man who brought us all together to tell that story. And that is the indomitable Mr. Steve McQueen.
Brad Pitt als einer der Produzenten von 12 Years a Slave, das war natürlich eine wichtige Auszeichnung, weil sie auch gezeigt hat, Momente mal, der Typ spielt ja nicht nur selbst, der ist ja mittlerweile auch einer der größten Hollywood-Produzenten geworden. Bis 2020 hat es gedauert, bis der Mann endlich mal den wichtigsten persönlichen Preis bekommen hat.
And the Oscar goes to Brad Pitt. Once upon a time.
Für Once Upon a Time in Hollywood war das für den Tarantino-Film über die Manson-Morde, die Morde der Manson-Bande. Heute soll es aber um den Geburtstagsbrett gehen und da habe ich ein klein bisschen was vorbereitet.
Ich bin gespannt.
Ja. Lieblingsfilme mit Brad Pitt, da könnte man natürlich jetzt einfach eine lange Liste vorlesen, weil ich ehrlich gesagt finde, dass fast alle, die er jemals gemacht hat, außer jetzt vielleicht ausgerechnet mit damals seiner Freundin, dann später Frau zusammen, Mr. and Mrs. Smith, also den Film zusammen mit Angelina Jolie, dazu eventuell noch Interview mit einem Vampir, der war schon auch strange und natürlich dem furchtbaren Troja, war da in seiner Filmografie wenig wirklich Schlechtes dabei und das bei über 60 Filmen bisher, von denen viele heute Legenden sind, auch dank seiner Leistung da drin. Also vielleicht mal kurz zur Erinnerung, der brillante Fight Club 1999 von David Fincher, immer noch in der Top 5 aller Zeiten bei mir, über den viele sagen, damit wäre Brad Pitt berühmt geworden. Das war schon sein 30. Film damals.
Ich könnte jetzt noch Klassiker aufzählen. Burn After Reading, Der seltsame Fall des Benjamin Button, 12 Monkeys, 7, Rendezvous mit Joe Black, Die Oceans-Reihe, 7 Jahre in Tibet, Moneyball. Aber die Liste würde wirklich unendlich lang und würde euch vermutlich auch nicht weiterhelfen.
Ganz genau deshalb habe ich mich auch eher so ein bisschen für Brad Pitt'sche Geheimtipps entschieden zum Geburtstag. Und wo ihr sie zu seinem 60. eventuell jetzt schauen könnt. Die Welterfolge kennt ihr schließlich alle. Den einen oder anderen hiervon vielleicht aber zumindest nicht. Zum Beispiel A True Romance von 1993. Das war die erste, wenn auch damals vielleicht noch so über Ecken Zusammenarbeit mit Quentin Tarantino. Es war nämlich dessen erstes Spielfilmdrehbuch, das damals noch nicht er selbst, sondern Ridley Scotts Bruder Tony verfilmt hat. Von dem, also Tony Scott, waren zum Beispiel Top Gun, Beverly Hills Cop oder auch Der Staatsfeind Nummer 1. Und wer jetzt an True Romance zurückdenkt, der denkt vielleicht, warte mal, aber die Hauptrollen in diesem Mafia-Thriller haben doch damals Christian Slater und Patricia Arquette gespielt. Das stimmt auch. Als junges Paar, das wegen eines geklauten Koffers voller Kokain von Gangstern und Polizei gejagt wird. Interessant ist hier aber auch der Blick auf die Liste der Nebendarstellenden. Da sind nämlich dann Leute dabei wie Dennis Hopper, Val Kilmer, Gary Oldman, Christopher Walken, James Gandolfini, Samuel L. Jackson und Brad Pitt, wer sich da vielleicht nicht sofort dran erinnert. Absoluter Must-See-Film für alle Thriller-Fans, finde ich. Und auch wenn ich ausgerechnet den nun wirklich aktuell nirgends zum Streamen gefunden habe, es gibt ihn easy im Netz zu kaufen. Er gehört meiner Ansicht nach in jede DVD-Sammlung. Also wenn ihr diesen brillanten Film True Romance, wenn ihr ihn noch nicht oder wenigstens noch nicht über habt, dann legt ihn euch bitte auf jeden Fall zu.
Okay, der Bummer. No Stream, ja. Also gleich als erstes. Womit willst du das jetzt ausbügeln?
Mit zwei weiteren Pitt-Filmen vom obersten Brett, die man sehr wohl streamen kann. Und ja, bevor jetzt die ersten von euch anfangen zu nörgeln, ich habe das schon im Kopf, seit ich es vorhin gesagt habe, Geheimtipp und Brad Pitt-Film in einem Satz ist natürlich schwierig. Also streichen wir meinetwegen das Geheim, weil so geheim ist, glaube ich, keiner seiner Filme. Aber reden vielleicht einfach von den Nicht-Blockbuster-Tipps. Zum einen wäre da meiner Ansicht nach zumindest Babel oder Babel, ein Episodenfilm von 2006, der lief damals im Wettbewerb in Cannes und ist von Alejandro Iñárritu. Das war damals, quasi ist so genannt worden, der Abschluss seiner Gewalt, Tod und menschliche Abgründe-Trilogie. Die anderen beiden Filme der Vollständigkeit halber waren Amores Perros, den ich nie gesehen habe, und 21 Gram, den ich sehr wohl gesehen habe und sehr mochte. Hier in Babel sind es drei Episoden, die in Marokko, USA, Mexiko und Tokio spielen. Das ganz ohne Wim Wenders, Anna.
Okay.
Und in denen Brad Pitt eine, finde ich zumindest, wirklich ähnlich intensive Rolle spielt wie in Seven. Nämlich als Mann einer Frau, die auf einer Busreise durch ein fehlgeleitetes Scharfschützengewehr schwer verletzt wird. Und er, alias Richard, in der Folge quasi eine internationale diplomatische Krisensituation auslöst. Das ist so ein klassischer Lawinen-Effekt-Film. Unfassbar guter, wenn ja natürlich auch harter Film, mag mancher vielleicht in diesen Zeiten gerade unpassend finden. Trotzdem ist er filmisch herausragend, also Babel oder Babel von 2006. Den streamt ihr aktuell über Prime, über Apple TV, über Freenet und einige andere habe ich noch gesehen für so um 4 €. Und Fun Fact zu diesem Film, und das wusste ich nicht, bis ich es jetzt nachgelesen habe, weil Brad Pitt so ein riesen Alejandro Iñárritu-Fan ist, hat er für diesen Film damals eine Rolle in dem von ihm selbst mitproduzierten Departed unter Feinden abgelehnt. Und die Rolle hat er dann wem auch sonst, seinem guten Kumpel Leo DiCaprio, vermacht.
Ja, kann man auch nur machen, wenn man Brad Pitt ist, eben mal so Martin Scorsese absagen, weil du mehr Bock auf einen Iñárritu hast, der damals echt eher noch Indie-Filmmacher war. Vor Filmen wie Birdman oder The Revenant, mit dem dann ja ausgerechnet sein bester Kumpel Leonardo seinen Darsteller-Oscar gewonnen hat. So schließt sich dann auch wieder dieser Pitt-DiCaprio-Kreis.
Ja, haben wir ja angedeutet, dass die beiden seit vielen Jahren schon befreundet sind. Umso erstaunlicher eigentlich, dass Once Upon a Time in Hollywood 2020 dann überhaupt ihr erster gemeinsamer Film gewesen ist. Da haben wir die beiden auch zum letzten Mal gesehen, Anna, oder? Seitdem nicht mehr.
Brad Pitt war noch zu Bullet Train in der Stadt.
Oh ja, richtig, das stimmt, das war noch danach. Aber also die beiden zusammen auf jeden Fall, das ja auch letzte als auch einzige Mal bisher. Und da hat Brad dann auch erzählt, was er an seinem Kumpel Leo auch so schätzt.
Quentin chose to tell the story of I guess, filmmaking process, television process through a stuntman, an actor at that time, which was much closer. But we all here, sitting here, rely on our friends specifically to survive this thing, to enjoy this thing, to negotiate our way through it. There's a lot of downtime, more downtime than actual action time. And so it was, it was pretty automatic for Leo and I, because we could just step right into that. And like Leo says, the backstory, there's probably two movies of prequels and backstory that Quentin laid out for us. So it was good fun.
Ja, wenn man sich halt so gut kennt, dann ist vermutlich auch die Zeit zwischen Cut und dem nächsten Action, ein großer Spaß.
Also ist Once Upon a Time in Hollywood, möchtest du mir hiermit sagen, dein dritter Tipp?
Nein, das wäre zu einfach. Es geht stattdessen nochmal zurück bis ins Jahr 2000 und vielleicht sagen auch da jetzt viele, den Film kennt doch jeder. Ich kenne aber genug Leute, wenn ich den Film droppe, die dann sagen, hab ich noch nie gehört.
Trommelwirbel.
Es ist mein Zweitlieblingsfilm mit Brad Pitt nach Fight Club. Er spielt darin Kirmesboxer One Punch Mickey O'Neill. Und dieser Film heißt bei uns im Kino oder hieß bei uns im Kino damals Snatch, Schweine und Diamanten.
Dann sage ich Guy Ritchie.
Exakt. Das war überhaupt erst sein zweiter Film damals nach Bube, Dame, König, Gras. Und das sind ja oft eigentlich die schwersten, ne? Also wenn das Debüt gleich so gefeiert wurde, dann einen zweiten Film nachzuliefern, der auch wieder punktet. Ritchie hat aber geliefert, finde ich. Also diese Geschichte einer ja so fahrenden, umherreisenden Truppe. Viele Darsteller waren auch im ersten Film schon dabei gewesen bei Guy Ritchie. Hat mich einigermaßen weggehauen damals. Auch hier wieder drei Handlungsstränge, die dann irgendwann zusammenlaufen. Also die Geschichten von Turkish Tommy und One Punch Mickey, gespielt von Jason Statham, Stephen Graham und Brad Pitt. Da geht's so um illegale so Kirmes-Boxkämpfe. Dazu kommt dann noch die Geschichte eines Diamantenraubs und die Geschichte, die diese beiden Handlungsstränge dann zusammenbringt. Es ist wirklich ein irres Leinwanddurcheinander und es ist das, was Guy Ritchie eigentlich am besten kann. Mittlerweile vielleicht ein bisschen verwässert, weil das auch zuletzt mit Gentleman und anderen Sachen ein bisschen übertrieben hat, aber so diese Gangsterfilm, Parodie, Action, gemischt mit ihren Dialogen, das war zumindest, finde ich, in den ersten Filmen Aushängezeichen von Guy Ritchie. Und also vor allem, was Brad Pitt an einem Kauderwelsch-Akzent liefert in diesem Film, also was fand ich seine Darstellung in 12 Monkeys noch um ein Vielfaches übertroffen hat, er hat damals dafür gesorgt, dass ich im Kino vor Lachen fast eingepinkelt hätte. Oh. Also Snatch, Schweine und Diamanten, ja, wenn ihr den nicht kennt oder ihn lange nicht mehr gesehen habt, dann wird's wirklich Zeit auf Prime beispielsweise oder Magenta TV. Die haben den ja in so Sub-Channels, habe ich gesehen, die man dann abonniert und gleich wieder kündigt, in der Flat. Ansonsten findet ihr Snatch aber auch bei vielen anderen Streamern so für um 4 Euro.
Ja, Mutti Wollner fasst nochmal zusammen. Herr Westerholt feiert 60 Jahre Brad Pitt mit 60 Filmen, unter anderem True Romance und Babel und mit Snatch und Schweine Diamanten. Weil ihr die Blockbuster mit ihm ja sowieso alle auswendig mitsprechen könnt, nicht die schlechteste Wahl. Ich würde, glaube ich, tatsächlich, da komme ich jetzt gerade nicht auf diesen Namen, aber da spielt er auch, doch, The Lost City. Mhm. Dieser großartige Film eigentlich mit Sandra Bullock und Channing Tatum und Daniel Radcliffe letztes Jahr. Ja, da hat Brad Pitt einen großartigen Gastauftritt.
Allein für den würde es sich lohnen, auch den Film nochmal zu
gucken. Das ist korrekt und damit entlassen wir euch dann auch unter den Weihnachtsbaum mit mehr als genug zu tun.
So sieht's nämlich allerdings aus. Ich glaube, da kann selbst der schlimmste Weihnachtsbraten nicht gegen anstinken, gegen das, was ihr jetzt über die heiligen Feiertage zu tun habt. Wir wünschen euch ein ganz zauberhaftes Zusammensein mit netten Menschen und ja, ein paar ruhige Tage. Und wenn es dann doch keine ruhigen Tage sind, dann macht es euch doch bitte einfach mindestens so schön, wie es geht. Kein Quatsch, bis nächste Woche bitte. Dann gibt's am 27.12. nämlich unter anderem einen kleinen Jahresrückblick hier in eine Stunde Film auf die wichtigsten Filme und Serien, die ihr dann über Silvester noch bitte nachgucken könnt. Bleibt gesund, habt immer einen vollen Eimer Wasser neben dem Baum stehen und guckt auch an den internationalen Weltkonsumfeiertagen nichts, was wir nicht auch gucken würden.
Hauptsache, es Brad Pittet.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.